Vis-à-vis. Öffnen wir die Homepage des bekannten ARD-Wettermannes Sven Plöger, dann schauen wir auf eine atemberaubende, von Wolken durchwehte Schnee, Alpenlandschaft. Toll sieht das aus. Das passt auch zum Beruf von Sven Plöger. Er ist ja Meteorologe und es passt zu seinem letzten Buch. Das heißt, zieht euch warm an, es wird heiß. Sven Plöger, hallo. Das müssen Sie uns erklären. Das ist doch ein Widerspruch, eine Warnung.
Ja, hallo lieber Christian Will. Das ist in der Tat ein Widerspruch. Aber das ist ja gerade das, wodurch sehr klar wird, Mensch, da ist jemand, der über diese Themen nachdenkt. Es ist so schön doppeldeutig. Zieht euch warm an. Das kann man einfach so im Raum stehen lassen und hat eine klare Aussage. Da steht uns was bevor, da ist eine Bedrohung da. Und dann kommt, es wird heiß, weil das die Klimaveränderung ist. Und gleichzeitig sieht man aber, da ist ein Mensch, der Natur und Wetter schätzt und genießt. Ich darf an der Stelle übrigens verraten, dass dieses Bild meine Frau gemacht hat.
Wunderbar.
Und da sieht man da diese wunderschöne Landschaft. Und dann ist alles irgendwie am Ende in einem Topf. Und das neue Buch heißt ja jetzt, zieht euch warm an, es wird noch heißer.
Das hat verschiedene Teile. Ich war überrascht, weil tatsächlich sehr viel Inhalt ist. Wo stehen wir? Was sind die Fakten? Was können wir tun? Wir können das jetzt jeweils nur anschneiden. Aber ich sage mal, was im Moment ganz bestimmt heiß geworden ist, das ist die öffentliche Diskussion. Die einen sagen, das sind die letzten Jahre, wo wir überhaupt noch was richtig drehen können, bevor es ganz schlimm wird. Die anderen sagen, ach Mensch, Klimawandel ist ja nur ein Thema von vielen. Wen sprechen Sie an?
Im Grunde genommen ist mein Ziel natürlich, alle anzusprechen. Man kann die unterschiedlichste Meinung und Haltung dazu haben. Ich versuche letztendlich zu transportieren, was ich als meteorologisches Grundwissen habe. Ich habe aber kein reines Fachbuch für Fachleute geschrieben, sondern gerade für jedermann und jede Frau, wo genau es um die Einordnung geht. Wo stehen wir wirklich mit diesem für uns alle so wichtigen Thema, insbesondere für die jüngere Generation, die noch länger da sein wird, die Veränderung, die wir ja jetzt sehen, der Klimawandel wird haptisch. Wir erleben jetzt die Dinge, die uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Wir können sie fühlen, wir machen uns Sorgen, aber eben unterschiedliche Gedanken. Die eine oder der andere sagt, ich will mich wirklich grundsätzlich verändern. Der nächste sagt, wir warten mal ab. Wieder jemand sagt, naja, das spielt noch keine so große Rolle. Am Ende kann ich klar sagen, als jemand, der das Fach studiert hat, als jemand, der seit gut 20 Jahren Vorträge dazu hält, der tatsächlich auch immer in der Wissenschaft unterwegs ist, durch die aktuellen Studien, und natürlich auch selber über 20 Jahre Wetterprognose gemacht hat. Wir haben da ein ernstes Thema. Das ist das ernsteste Thema, was uns da eigentlich bevorsteht. Und diese Klarheit sollten wir uns erlauben und auch aussagen. Denn darum geht es, eine ersprießliche Zukunft für unsere Nachkommen zu erzeugen. Und das können wir nur alle gemeinsam tun. Und da Haltung zu transportieren, das ist das Ziel. Ich will nicht missionieren, ich will keine Ideologie verkaufen, ich will keinen Zeigefinger erheben, ich will einfach fachlich übersetzen.
Aber gerade in den letzten Jahren haben viele Menschen Wissenschaft hinterfragt. Jetzt haben wir diese Phänomene, Fluten, Unwetter, Trockenperioden, Brände. Weiß ja jeder. Die Ereignisse mehren sich, aber wer kann den Zusammenhang beweisen?
Also das macht die Wissenschaft schon sehr häufig. Es ist übrigens so, dass tatsächlich auch die Dinge, die vor 30, 40 Jahren gesagt wurden, ich habe im Moment immer mit einer gewissen Freude, gucke ich mir eine Sendung von Holmar von Ditfurth an, damals Querschnitte aus dem Jahr 1978, Holmar von Ditfurth. Ich weiß, wir hatten früher eine Mauer in Deutschland, deswegen, das gehörte in den Westen, wo ich aufgewachsen bin, hatte im ZDF quasi so, ja, er war mehr oder weniger der erste große Wissenschaftsjournalist unserer Zeit und er hat die Dinge zum Klimawandel in seiner Sendung nochmal von 1978 dargestellt. Wenn man sich die heute anhört, dann denkt man, ja, das ist eine absolut aktuelle Sendung zum Klimathema, nur sie ist 45 Jahre alt. Die Prognosen, die er dort getätigt hat, die hätte er nicht machen können, wenn die Wissenschaft falsch ist. Die Zusammenhänge in der Physik, also der einfachste ist, Achtung, jetzt kommt ein Name einer Gleichung, ist die Clausius-Clapeyron-Gleichung, die da heißt, pro Grad mehr Wärme in der Atmosphäre passen 7% mehr Wasserdampf rein. Wenn links Grad und rechts Prozent steht, dann hat man immer was Exponentielles, also viel mehr Wasserdampf bei steigenden Temperaturen. Und das bedeutet, da ist mehr Energie drin. Und wenn mehr drin ist, kann mehr freigesetzt werden. Und wenn wir uns dann die physikalischen Prozesse anschauen, dann finden wir Folgendes. Ohne, das kann man ja auch rechnen. Ohne einen menschlichen Beitrag kann dieser Planet in dieser Geschwindigkeit eine solche Änderung, eine solche Klimaänderung nicht erzeugen. Natürlich hat es immer schon Klimawandel gegeben, aber mein Zusatz ist immer, ja, aber nicht so schnell. Wir Menschen sorgen im Moment dafür, dass auf jeden Quadratmeter 3,3 zusätzliche Watt in die Atmosphäre kommen. Jetzt kann man kurz einen Taschenrechner nehmen. Wir haben eine Erdoberfläche von 511 Millionen Quadratkilometern. So jetzt das in Meter umrechnen und mal 3,3 nehmen, dann hat man eine sehr große Zahl. Und wir sind dran und heizen derzeit 5 Billiarden Tonnen Luft. So schwer ist unsere zierliche Atmosphäre mit dem Lebenselixier Nummer 1. Ohne Luft ist es ganz schlecht für uns. Das heißt, diese Atmosphäre in dieser Weise zu erwärmen, dauert sehr lange. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir in ein neues Gleichgewicht geraten. Momentan sind wir nicht auf einem 1,5-Grad-Pfad. Das haben wir uns ja gesagt. 1,5 ist das weltweite Ziel. Das haben wir politisch vereinbart. Sondern wir sind im Moment auf einem 2,7-Grad-Pfad mit der Energie, die wir reintun. Das heißt, wir sind in einem besorgniserregenden Zustand. Und ich sage manchmal, ich sehe da einen Tsunami auf uns zukommen. Und das mache ich nicht, um Apokalypse und Dystopie zu verteilen, sondern das mache ich, um klar zu sagen, wo wir stehen. Da ist ein Tsunami und ich sehe ihn und in der Gesellschaft kann ich auch sehen, dass viele Menschen den nicht sehen. Und das ist immer meine Idee. Übersetzen des Tsunamis, sich ohne Schönreden eine Bauchlandung wirklich bereit sein, sie zu machen. Und dann aber, und das ist das Wichtigste, und das war auch für das Buch das Wichtigste, nach vorne zu gucken, wo sind die Stellschrauben, wo sind die Möglichkeiten, dass uns diese Nachricht einer Apokalypse nicht irgendwie in einen Punkt bringt, wo wir sagen, naja, da kommen wir ja nie wieder raus, da haben wir ja keine Chance, das zu schaffen, sondern mit klarer Zerlegung dieses Themas auf die Dinge zu gucken, wo die Stellschrauben sind, die wir anpacken können, um die Situation auch zu verbessern.
Ja, Sven Plöger, der Mann fürs Wetter beim Ersten Deutschen Fernsehen, aber eben auch der Mann für Lösungen bei dem Thema, was hinter unserem Wetter steht, nämlich die Klimaveränderung. Jetzt haben wir gerade von einem Tsunami geredet, das ist die große Welle. Könnte man sagen, ja, da brauchen wir eine große Lösung. Oder gibt es viele kleine?
Ich glaube, es sind viele kleine. Also man kann es ja auch andersrum machen. Wir als Menschen machen das, was wir tun, ja nicht bösartig. Also wir stehen ja nicht auf diesem Planeten und sagen, so, jetzt wollen wir die Atmosphäre mal hier mit Gewalt verschmutzen und gucken, was dabei rauskommt. Sondern wir haben einen Wohlstand geschaffen über viele Jahre. Ich persönlich bin Freund eines Wohlstands. Nur diese Form des Wohlstands hat mit dem Energieverbrauch zu tun, die wir, diese Energie, fossil erzeugen. Damit erwärmen wir den Planeten. Und deswegen kommen wir jetzt an den Punkt, dass wir einfach, und jetzt kommt das schöne Wort, was immer wieder bemüht wird, nicht nachhaltig sind. Wir verbrauchen die nachwachsenden Ressourcen von 1,8 Erden. Wir haben aber nur eine. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass das dauerhaft nicht geht. Das hat der Club of Rome 1972 schon gemerkt. Mittlerweile fühlen wir das. Wir fühlen das durch die Klimaänderung. Aber wir sind 8 Milliarden Menschen. Und jeder von diesen 8 Milliarden emittiert ein klein wenig, ein bisschen unterschiedlich nach Ländern, nach Regionen, auch sehr unterschiedlich nach Reichtum oder weniger Reichtum. Je reicher, desto mehr. Aber am Ende 8 Milliarden mal klein ist groß. So, und das führt beim Umkehrschluss immer zum Gedanken, viele kleine Änderungen, so wie wir uns das ja schon vor langer Zeit gesagt haben, führen nachher in Summe zu einem großen Ergebnis.
Ganz konkret, Sven Plöger, mehr Fahrrad, weniger Flieger?
Ja, aber man kann natürlich nicht alle Ziele mit dem Fahrrad erreichen. Nee. Nicht? Deswegen intelligent mit Mobilität umgehen, das ist immer gleich. Fast jede und jeder weiß, das weiß ich auch von jedem und von vielen Gesprächen her, was gut und was schlecht ist fürs Klima. Und wenn man was besonders Schlechtes tut, dann gibt es die berühmte kognitive Dissonanz. Ne? Das dissonanteste Wort, was wir machen können, das ist die Flugscham. Ne? Wir wissen vielleicht bei einem Flug, und ich will jetzt gar nicht vorwerfen, jeder und jeder muss selber, das ist immer meine große Sache, jeder und jeder muss selber entscheiden, was ich mache oder nicht mache, zu welchem Zeitpunkt, wie ich das für mich beleuchte. Mir ist wichtig der Gesamtgedanke, dass jeder sich traut, darüber nachzudenken und jeder sich traut, zu überlegen, habe ich möglicherweise Kinder oder Enkel, die auch eine ersprießliche Zukunft haben sollen und wo kann ich selber einwirken? Ich finde auch immer, man muss nicht perfekt sein. Wenn man ein bisschen was macht und verändert, dann darf man über das Thema sprechen. Es muss nicht immer so sein, dass der, der über Klimaschutz spricht, gleich der Perfekte ist, damit man ihm keinen Vorwurf zuteil werden lässt, sondern einfach mal anfangen. Und wenn man diese Dinge überlegt, realistisch und intelligent überlegt, dann kann man in Summe sehr viel erreichen. Wir haben nur, wenn ich das sagen darf, wir haben ja ein Grundproblem, wir Menschen. Die Evolution, die hat uns so erfunden, dass unser Hauptziel darin besteht, Kräfte aufzusparen, unsere eigene Energie zu sparen. Deswegen ist man gerne Gewohnheitstier. Ne? Wenn man Gewohnheitstier, das kennen alle, auch den inneren Schweinehund kennen wir alle, den zu überwinden ist immer schwer, weil alles, was wir aus Gewohnheit machen und stets wiederholen, das kostet keine geistige oder später auch körperliche Energie. Und wenn ich Energie spare, in die Vergangenheit geschaut, dann kann ich vor dem Säbelzahntiger fliehen, wenn er kommt. Wenn ich dann meine Energie schon verbraucht habe, komme ich nicht weg und bin tot. Insofern ist es gut, Energie zu sparen, aber bezogen auf das Klimathema, wo es um Jahrzehnte geht, möglicherweise Zeiträume über das eigene Leben hinaus, dieser schleichende Prozess, da müssen wir eigentlich jetzt aktiv werden, obwohl die Bedrohung gar nicht so konkret ist. Ne? Irgendwann passiert irgendwo irgendjemandem irgendwas. Das ist sehr unkonkret. Und damit tun wir uns im Moment sehr schwer. Die Evolution will eigentlich das Gegenteil, was wir jetzt beim Umgang mit dem Klimathema machen müssten. Und da sind wir in dieser Konfliktlage und das führt zu diesen ganzen Dissonanzen. 2019, das war vor der Pandemie, das war, als Fridays for Future gegründet wurde. Das war, als wir 2 Jahre ganz großer Dürre hatten, großer Hitze. War in allen, auch in den Medien, jede Talkshow, jeder Podcast war voll vom Thema Klima und Umwelt.
Viel
und
Bereitschaft auch bei den Menschen,
unbedingt,
sowas zu tun.
Das ist genau. Das ist die Bereitschaft im Kopf. Aber gleichzeitig, und das ist eben interessant, hat man in diesem Jahr 2019, wo man so viel über die Themen diskutiert hat und diese Bereitschaft auch verbal geäußert hat, haben wir weltweit, also nicht nur in Deutschland, so viele Flugreisen gemacht wie noch nie. Haben wir weltweit, nicht nur in Deutschland, so viel Plastikmüll produziert wie noch nie. Haben wir weltweit, nicht nur in Deutschland, so viele Kreuzfahrten mit großen Schiffen gemacht wie noch nie. Haben wir in Deutschland so viele SUVs, also die großen Geländewagen, vielleicht hat ja schon einmal so ein Auto jemand gesehen,
zugelassen
wie noch nie. Das heißt, wir machen aber auch ganz exakt das Gegenteil von dem, was wir diskutieren. Und wir diskutieren es, weil wir uns Sorgen machen. Wir stellen also die Verbindung zu uns nicht her.
Was sind denn die Antworten, wenn Sie mit Menschen reden, die vielleicht auch diese Dissonanz, haben Sie das genannt,
ja, dann
versuchen irgendwie aufzulösen? Gibt es da ein Gespräch? Hören die Ihnen zu und sagen, ja, Herr Plöger, da haben Sie natürlich recht, die Fakten auch okay, aber alles auf einmal kann ich ja nicht.
Ja, klar. Das ist natürlich menschlich und deswegen muss man sich ja genau auf dieser Basis auch auseinandersetzen. Also es gibt ja zwei, also das Ziel, wir haben ganz viele Kognitionen, die treffen auf uns ein, die sind unterschiedlich, die sind widersprüchlich, weil es viele sind. Und am Ende müssen wir ja zur Konsonanz kommen. Also wir müssen eine Haltung und eine Meinung entwickeln. Wenn wir also sagen, das Klimathema ist ein großes und wenn wir verstehen, wir stecken da entscheidend mit drin, dann führt das automatisch zu der Antwort, ich muss mich verändern und da ist der Konflikt. Denn ich habe noch einen zweiten Weg, kognitiv konsonant zu werden, indem ich nämlich das Thema ablehne, indem ich sage, naja, vielleicht kommt das nicht so, wie die Wissenschaft sagt, vielleicht ist da auch ein Fehler drin, vielleicht haben wir Glück, der Kelch zieht an uns vorüber. Dann werden auch gerne Maßnahmen diskutiert, politische, über die man natürlich auch wirklich trefflich diskutieren kann. Was ist richtig, was ist falsch, was nutzt, was muss man globaler machen?
Was
kann
das Essen betrifft, was die Heizung betrifft, was wir im Moment gerade haben, was die Mobilität betrifft.
Genau, die ganzen Dinge, die uns nahe sind. Und da haben wir uns an Dinge gewöhnt, da haben wir uns an unseren Wohlstand gewöhnt. Aber der Wohlstand, und das ist für mich der zentrale Punkt auch des Buches, wenn wir Wohlstand erhalten wollen, und ich bin jemand, der Wohlstand erhalten möchte, dann geht das nur auf nachhaltiger Basis. Und das bedeutet, wir brauchen eine Transformation hin zur Nachhaltigkeit. Aber das ist fies, weil wir brauchen im Grunde genommen sowas wie eine OP am offenen Herzen. Denn alles, was ja in dieser Welt miteinander verzahnt funktioniert, um diesen Wohlstand überhaupt zu ermöglichen, das muss ja weiterlaufen und gleichzeitig umgebaut werden. Das heißt, das ist eine Riesenaufgabe. Und wenn wir uns nicht getrauen, auch übrigens mit vernünftiger Kommunikation, Also was gerade bei den Heizungen passiert im Land, ist für mich auch vor allen Dingen ein Kommunikationsdesaster, weil die Zielsetzung, da was zu ändern, die ist ja wichtig, die ist ja notwendig. Dass wir aber so gesund kommunizieren, dass wir nachher auch bereit sind, an einem Strang zu ziehen. Denn das ist ein wichtiger Satz aus meiner Sicht. Es gibt eine Wunschrealität, das ist das, was wir gerne möchten. Und es gibt die Wirklichkeit, das ist die physikalische Realität. Und beides geht derzeit, nach meiner Beobachtung, immer weiter auseinander. Es gibt einen immer größeren Spalt dazwischen, ein immer größeres Gap. Und das bedeutet, wenn wir jetzt sagen, naja, bei Klimaschutzmaßnahmen, weiß ich nicht so genau und wir verschieben das nochmal in eine weitere Zukunft, wird das Gap immer größer und unser Fallen nachher auch immer größer, sprich der Schaden, ob das Leid für Menschen ist, ob das finanzielle Schäden sind, die am Ende die Volkswirtschaften selbst alle zusammen nicht mehr tragen können. Nur mal die Flutkatastrophe, wahrscheinlich 46 Milliarden Euro Kosten neben dem menschlichen Leid, was natürlich vorne steht. Wenn man das betrachtet, merkt man, man kommt in eine irre Zwangslage, wenn man nicht bereit ist, frühzeitig auf dieses Thema zu reagieren. Denn am Ende bleibt immer, es wird immer die Realität, es wird nie unsere Wunschwelt, es wird immer die Physik und die Realität gewinnen. Und das müssen wir uns klar machen. Also es ist wirklich nicht der Planet, der uns braucht. Wir brauchen ihn und das müssen wir aus meiner Sicht wirklich in unsere Haltung einbringen.
Erstmal schlucken.
Denn es muss tatsächlich, ja, und es muss aus dem Inneren kommen. Ich bin immer der Überzeugung, ich bin ja nicht dafür da, anderen zu sagen, was sie tun sollen. Das muss jeder für sich selber wissen. Wir brauchen Regeln, dass möglichst der, der die Umwelt verschmutzt, nicht reicher wird als der, der sie sauber hält. Aber jeder muss auf seinem Radar gucken. Aber ich glaube, dazu gehört das Vermitteln einer Haltung gegenüber dieser Thematik, möglichst mit Sachverstand. Das ist immer ideal, dann ist man auch weniger emotional. Und wenn dann aus dem Inneren heraus bei uns allen gemeinsam aufkommt, Mensch, da und da und da sind die Stellschrauben, die können wir bedienen, wir können was erreichen, dann geht was.
Danke. Im Vis-à-vis des RBB 24 Inforadio ist Sven Plöger Buchautor zum Klimawandel, aber eben auch Fachmann fürs Wetter bei der ARD. Das ist er nicht nur nominal und da spricht er abends im Fernsehen, sondern er lebt dieses Wetter auch. Wenn Sie mal auf die Seite gucken wollen von der ARD Wetter vor 8, da setzt sich Sven Plöger Wind und Wetter und den Stürmen aus, ist im Windkanal, steigt in eisiges Wasser, schwingt sich mit dem Gleitschirm in alpine Aufwinde. Alles natürlich zur Erklärung dieser Wetterphänomene, aber Sven Plöger auch mit viel Spaß, ne? Vor allen Dingen, was der Gleitschirm betrifft.
Ja, natürlich.
Sind Sie Profi, oder?
Ja, was heißt Profi? Aber ich habe vor über 20 Jahren mein Haus in der Schweiz gemacht, mein Gleitschirmbrevet seit der Schweizer. Also ich habe es in der Schweiz gemacht, mein Gleitschirmbrevet. Und also Profi, Hobby, ne? Aber mit großer Begeisterung. Ich liebe, in dem Element zu sein, über das man spricht, auch die Kräfte zu spüren. Das hat auch ganz viel alles mit Respekt zu tun, diese Dinge mal wirklich selber an sich ranzulassen, zu erleben, wie die Kräfte der Natur sind und dann auch sehr schnell zu bemerken, wie klein man selbst ist, sodass man der Natur, wenn man es ungeschickt macht, also wirklich auch gefährlich ausgeliefert ist. Deswegen gehört der Respekt dahin, dann kann man die tollen Möglichkeiten der Natur nutzen. Ich genieße das und es ist für mich auch eine große Ehre, Dinge machen zu dürfen, die mir einfach auch Freude machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum man es immer noch schafft, unaufgeregt auch bei ernsten Themen zu vermitteln, zu übermitteln, weil man eben auch einfach Freude an diesen Themen hat.
Das hat Sie ja offenbar auch bei der Berufswahl geleitet. Und die Freude ist ja erkennbar im täglichen, auch im Erklären. Sie finden den richtigen Ton im Buch, aber natürlich auch in Ihren Auftritten im Fernsehen. Ich frage mich oft, woher kommt eigentlich diese gute Laune? Gerade wenn Sie das schlechte Wetter präsentieren, was inzwischen ja nicht mehr das alte schlechte, sondern das neue, das sonnige, trockene schlechte Wetter ist. Ne?
Ja, das ist super, dass Sie das sagen, weil das ist genau ein Aspekt. Daran sieht man auch, wie in den Köpfen sich viel verändert. Früher wurde ich immer gefragt, Herr Plöger, wann wird es denn endlich wieder schön, also sonnig? Heute werde ich ganz oft gefragt, wann regnet es endlich wieder? Vielleicht nicht gerade unmittelbar in diesen Wochen, jetzt sind wir ja mit Regen, Gott sei Dank, wieder bedient worden, die Böden, da hat sich einiges erholt. Auch das muss man immer mal wieder sagen, wenn so eine erfreuliche Nachricht stattfindet, auch wenn noch nicht alles ausgeglichen ist, aber das ist ja mal gut. Daran sehe ich diesen Paradigmenwechsel in den Köpfen, daran sehe ich, wie stark wir in der Lage sind, das Thema durchaus zu reflektieren, nur eben noch nicht so richtig umzusetzen.
Also was ich jetzt so ein bisschen mitnehme, auch inhaltlich, ist es, vielleicht gibt es und braucht es auch gar nicht diesen riesigen Plan, gegen den Klimawandel, für den Klimaschutz, sondern sind nicht nur die kleinen Schritte, sondern machen wir uns bereit, dass wir auch da lernfähig bleiben?
Ja, sicher. Also wir brauchen tatsächlich Sachwissen. Also ich spüre immer noch, klar, dass viele haben vieles verstanden, aber wenn man mal so durch eine Fußgängerzone läuft und gezielt meteorologische oder klimatologische Fragen stellt, dann kommt da noch ziemlich viel Wildes dabei raus und mit sehr viel Halbwissen ist man natürlich auch schnell gefährdet, dass irgendein Klimaforschungsleugner mit einer eigenen Theorie kommt, die dann verständlich klingt, aber irgendwie vollkommener Unsinn ist. Davor können wir uns schützen mit ordentlicher Bildung. Der Punkt 2 ist, es wird nicht klappen bei diesem komplexen Thema, dass wir am grünen Tisch uns etwas ausdenken, was alle Eventualitäten einer Zukunft, die wir noch gar nicht so genau kennen, enthält, was in einem Regelwerk alle Verhaltensweisen für alle Menschen auf einmal enthält und danach verhalten wir uns und dann wird die Welt wieder schön. So etwas werden wir nicht haben. Das heißt, ein ewiges Hin- und Her-Diskutieren, möglicherweise auch ein Kleinreden, was dann oft zu dem Ergebnis führt, ja, bisher war es am besten, weil alles andere scheint so kompliziert zu sein, dass es sich nicht lohnt. Meine Erfahrung ist anfangen. Natürlich, man braucht Regelwerke, man braucht Ideen, man braucht auch Quantifizierung. Also wir müssen Dinge ausrechnen, was passiert wo, wo sind die Gefährdungen, wie reagieren wir. Also ganz planlos, natürlich geht es nicht. Aber wenn man dann eine Grundidee hat, wenn man das Grundprinzip trotz akademischer Kleinigkeiten begriffen hat, dann kann man mal anfangen. Und ich habe in meinem Buch auch diese Idee mit dem Keller aufräumen mal platziert. Jeder kennt das, jede kennt das. Man hat zu Hause einen Keller und schleppt den Gedanken, den mal aufräumen zu wollen, ewig vor sich her. Und nachher wird es immer mehr Belastung, obwohl man überhaupt nichts gemacht hat. Und wenn man dann mal anfängt und nicht theoretisiert, was man machen könnte und müsste, sondern einfach anfängt, dann kann das, also ich will nicht gleich sagen, Spaß machen beim Aufräumen, aber plötzlich, wenn man sich sortiert, wenn man merkt, Mensch, mein Keller hat ja gar nicht nur 4, sondern 40 Quadratmeter. Oh, was finde ich da alles? Ich räume es mal auf. Ich kriege in mir selber auch eine Aufgeräumtheit und plötzlich kann etwas, was als Last erscheint, auch Freude machen. Und ich glaube, dieses Anfangen, dieses Erfahrungen machen, wir werden Trial and Error erleben. Es wird nicht anders gehen. Die perfekte Planung, das haben wir ja mal bei einem Hauptstadtflughafen gesehen, funktioniert so nicht. Das heißt, wir werden immer Versuche haben, die auch mal in eine falsche Richtung gehen, die wir korrigieren müssen. Das müssen wir wissen und verstehen, dass das dazugehört. Auch mal werden Fehlentscheidungen passieren. Die passieren aber auch, wenn man ganz wild plant. Das heißt, Anfang ist meine Devise. Auch gerade Menschen, die Handwerker sind, also Handwerker, also die wirklich sofort etwas erstellen und machen. Ich weiß, es gibt im Moment viel zu wenige davon. Das ist auch ein Riesenproblem für uns in unserer Gesellschaft.
Vor allem, wenn man eine Wärmepumpe haben will.
Ja, die es dann auch nicht gibt. Ja. Es sind ganz viele Probleme da. Trotzdem, es ist oft so, dass in einem bestimmten Moment die Situation sehr angespannt aussieht, sich dann vieles aber auch wieder ein bisschen entzerrt im weiteren Verlauf. Das haben wir sogar bei der Energiekrise gesehen und gemerkt. Wir haben dann doch immer wieder einen neuen Blick auf die Dinge. Es wird sich sicher so ergeben, dass auch gerade, ich meine, es gibt jetzt viele Firmen, die Wärmepumpen auch produzieren wollen. Da wird sich die Situation verbessern. Und einfach anfangen, händisch tätig werden und nicht nur in der Theorie.
Sven Plöger, die Welt enkelfähig machen, das ist ja so ein Spruch, ein Leitspruch, den, glaube ich, jeder versteht auch, egal in welchem Alter. Das geht.
Naja.
Oder nicht?
Theoretisch geht's. Die Wissenschaft sagt uns das, wir könnten nachhaltig leben. Wir sind natürlich sehr viele, das muss man ganz offen sagen, 8 Milliarden Menschen. Damit ist der Planet sehr voll. Wir können mit den Konzepten, die wir bisher haben, so nicht zurechtkommen, sonst wären wir nachhaltig. Wir müssen also umstrukturieren, aber enkelfähig, das hat Franz Haniel schon im 18. Jahrhundert gefunden. Er war also benannt, dieses Wort, er war Unternehmer und hat ein ganz großes Augenmerk auf dieses Thema gelegt, dass es nicht funktioniert, dass, wenn man auf dieser Welt ist, man seine eigene Umwelt zerstört. Und wir neigen im Moment dazu, einfach alles kaputt zu machen. Und das kann auf Dauer nicht funktionieren. Das hat mit Respekt zu tun, das hat Respekt auch oder mit Respekt zu tun vor den eigenen Kindern und Enkeln. Und da merke ich etwas sehr Interessantes. Ich habe sehr viel auch mit mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun. Und ganz oft wenn die mittlerweile, sagen wir mal, eine Firma aufgebaut haben, jetzt im Großmutter- oder Großvateralter sind und ihre Kinder oder Enkel die Firma übernommen haben, dann ist gerade bei den Älteren der Gedanke der Nachhaltigkeit, hier auch in der Firma mitzuwirken, dass sich etwas verändert, sehr, sehr groß. Ich sehe an den Stellen wirklich Potenzial. Ich sehe Lust darauf, bei vielen Menschen Dinge wirklich verändern zu wollen. Und es wird auch eine Rolle spielen, wenn ich ein Unternehmen habe, dann spielt auch das Image des Unternehmens eine Rolle. Niemand erzählt gerne, ich arbeite besonders gerne in einem der dreckigsten Unternehmen dieser Welt. Das möchte keiner erzählen. Sven, das heißt, das spielt eine Rolle.
Ich drehe mal den Titel einfach um. Es wird heiß, zieht euch warm an, aber es geht auch los. So interpretiere ich jetzt mal den Buchtitel von Sven Plöger, der mit mir in einem langen Gespräch war. Und für das möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Vielen Dank, Sven Plöger in Frankfurt.
Lieber Christian Wild, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für dieses Gespräch und auf bald.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.